Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS, am Mikrofon Nathalie Christen. Millionenskandal um geschädigte Anleger. Der Chef der Basler Kantonalbank tritt zurück. Trotz Job zu wenig Geld zum Leben. In der Schweiz gibt es weniger Working Poors. Senioren fürchten sich vor Jungen und Junge fühlen sich diskriminiert. Der neueste Sozialbericht und kritische Fragen an Mitherausgeber Felix Bühlmann im Tagesgespräch. Das letzte Duell, wie Barack Obama und Mitt Romney außenpolitisch zu punkten versuchten. Der Chef der Basler Kantonalbank, Hans-Rudolf Matter, tritt zurück. Gestolpert ist er über mutmaßlich betrügerische Machenschaften einer externen Vermögensverwaltungsfirma, die mit Konten der Basler Kantonalbank arbeitete. Es geht um mehrere hundert geschädigte Anleger. Man spricht von Verlusten in dreistelliger Millionenhöhe. Evelyn Kobler.
Die ASE Investment AG, das ist eine unabhängige Vermögensverwalterin, die Kundinnen und Kunden mit Traumrenditen von teilweise über 20% angelockt hat. Im März wurde einer dieser Kunden stutzig. Kontoauszüge von ASE stimmten nicht mit seinem effektiven Kontostand bei der Basler Kantonalbank überein, über die die Anlagegeschäfte verbucht worden sind. Der Verdacht, die Vermögensverwalterin hat Kunden geschädigt. Der Kunde informierte die Basler Kantonalbank. Diese reichte eine Strafanzeige gegen ASE ein, schaltete die Finanzmarktaufsichtsbehörde FINMA ein und beauftragte ein externes Anwaltsbüro damit, die Vorgänge zu untersuchen. Dieses Anwaltsbüro kommt nun in einem Bericht zum Schluss, dass ASE seine Kunden systematisch und in vertragswidriger und vermutlich strafbarer Weise geschädigt habe. Diese Machenschaften habe ASE jahrelang mit einem Netz von Lügen und Intransparenz vertuscht. Kritisiert wird im Bericht aber auch die Basler KB. In der Zürcher Filiale hätten einzelne Mitarbeiter der externen Vermögensverwalterin zu stark vertraut, seien zu wenig wachsam gewesen, so der Vorwurf. Das alles hat personelle Konsequenzen. Drei Mitarbeiter der Zürcher Filiale müssen gehen, vier weitere werden schriftlich verwarnt und der oberste Chef, Hans-Rudolf Matter, nimmt den Hut. Übrigens, die Basler Kantonalbank ist nur eine von mehreren Banken, die in den ASE-Fall involviert sind. Das juristische Verfahren läuft, der ehemalige Geschäftsführer der ASE Investment AG sitzt seit Frühling in Untersuchungshaft.
Später in der Sendung mehr dazu, jetzt zu weiteren Meldungen mit Miriam Knecht.
In der Schweiz gibt es keinen eigentlichen Konflikt zwischen den Generationen. Aber außerhalb der Familie sind die Berührungspunkte zwischen Jung und Alt eher gering. Das zeigt der Sozialbericht 2012, für den Wissenschaftler verschiedene Datenbanken und Befragungen ausgewertet haben. Demnach leben außerhalb der Familien junge und alte Menschen weitgehend aneinander vorbei. Diese Distanz könne ein Grund dafür sein, dass ältere Menschen häufig unbestimmte Ängste vor der Jugend hätten, heißt es in der Studie weiter. Auf der anderen Seite fühlen sich viele Junge gegenüber der älteren Generation diskriminiert. In der Schweiz ist die Zahl der Erwerbstätigen zurückgegangen, die unter der Armutsgrenze leben. Waren es im Jahr 2008 noch 180.000 Personen, so sank diese Zahl bis 2010 auf 120.000. Das Bundesamt begründet das mit der rückläufigen Arbeitslosigkeit. Als Armutsgrenze galt für das Jahr 2010 ein Einkommen von 2.250 Franken pro Monat und Person. Eine vierköpfige Familie muss mindestens 4.000 Franken verdienen, um nicht als arm zu gelten. Die Generalstaatsanwaltschaft in Genf hat gegen ein Mitglied des Rechnungshofes eine Strafuntersuchung eingeleitet. Das Verfahren betreffe Daniel Devaux, heißt es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft. Ihm werde vorgeworfen, das Amtsgeheimnis verletzt zu haben. Beim Rechnungshof, der die Kantonsverwaltung überprüfen muss, sei eine Hausdurchsuchung durchgeführt worden. Laut Medienberichten soll Devaux interne Arbeitspapiere an Kantonsparlamentarier weitergegeben haben. Seit 2009 fördert der Bund die Produktion von erneuerbaren Energien, also beispielsweise von Wind- oder Solarenergie. Nun zeigt eine Studie, die Förderung ist grundsätzlich effizient, aber zu kompliziert. So empfehlen die Autoren der Studie, den Vollzug der sogenannten kostendeckenden Einspeisevergütung zu vereinfachen. Weiter sollen die nötigen Mittel erhöht werden. Die kostendeckende Einspeisevergütung garantiert, dass beispielsweise Besitzer von Photovoltaikanlagen für ihren Strom einen angemessenen Preis erhalten. Der Emir von Katar ist zu einem Besuch im Gazastreifen eingetroffen. Damit ist er das erste Staatsoberhaupt, das das Palästinensergebiet besucht, seit dort die islamistische Hamas vor 5 Jahren die Kontrolle übernommen hatte. Der Emir von Katar, Scheich Hamad bin Khalifa al-Thani, hat den Palästinensern neue Hilfsprojekte angeboten. Der syrische Präsident Bashar al-Assad hat seinem Volk eine Generalamnestie versprochen. Für alle Verbrechen, die sich vor dem heutigen 23. Oktober ereignet hätten, würden die Strafmaßnahmen aufgehoben, erklärte das syrische Staatsfernsehen. Ausgenommen von diesem Straferlass sind allerdings die Aufständischen. Hunderte Chinesen fordern einen fairen Prozess für Bo Xilai. Die Fakten, die zu seiner Absetzung geführt hätten, seien unklar, heißt es auf der Internetseite Rotes China. Die Petitionäre wollen verhindern, dass der Nationale Volkskongress Chinas Bo aus der Kommunistischen Partei ausschließt. Bo Xilai galt lange als Anwärter für einen Posten im einflussreichen Politbüro der Kommunistischen Partei Chinas. Im Sommer wurde er aber wegen Korruptionsvorwürfen inhaftiert. Die schweizerische Gate Group, die weltweit Fluglinien mit Essen beliefert, hat einige ihrer Verträge mit American Airlines verlängert. Das Unternehmen wird die amerikanische Fluggesellschaft 5 weitere Jahre lang catern, und zwar an 22 Standorten weltweit. Laut Angaben von Gate Group hat das Abkommen ein Volumen von rund 550 Millionen Franken.
12.37 Uhr, wie es zum Millionenskandal um die Basler Kantonalbank kam und was die Folgen sind, dazu gleich mehr. Dann, wo es harzt zwischen den Generationen, ein Junge und eine Seniorin nehmen Stellung. Warum Mitt Romney plötzlich fast zu einem Abziehbild von Barack Obama wurde, außenpolitisch. Unterdrückung in Tunesien auch 1 Jahr nach den freien Wahlen, der Bericht von Amnesty International. Und schließlich.
Clementine! Bibi! Ciao! Jo!
Wie Gänse den Menschen im Engadin dabei helfen, das Moor zu pflegen. Jetzt Börse und Wetter.
Die Börsendaten kommen von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.688 Punkten im Minus von 0,9%. Der Euro wird zu 1.2102 gehandelt und der Dollar zu 92,89 Rappen. Das Wetter. Am Nachmittag liegt im Norden Nebel und Hochnebel mit einer Obergrenze bei etwa 1100 Metern. Örtlich nieselt es etwas. Das Nebelgrau löst sich am Nachmittag nur noch teilweise auf. Oberhalb des Nebels, in den Alpen und im Süden, scheint die Sonne. Die Temperatur liegt im Nebel bei maximal 14 Grad, sonst zwischen 16 und 20 Grad. Am Mittwoch und Donnerstag geht es mit teils zähem Nebel und Hochnebel über dem Flachland weiter. Sonst ist es weiterhin oft sonnig und nur leicht bewölkt. Der Höchstwert liegt zwischen 13 und 18 Grad.
Die starken Banden zwischen einer wohl kriminell handelnden externen Vermögensverwaltungsfirma und der Basler Kantonalbank, die haben Konsequenzen. Der Chef der Basler Kantonalbank, Hans-Rudolf Matter, geht. Doch was genau ist passiert? Martin Jordan mit den Einzelheiten.
Für Hans-Rudolf Matter, den CEO der Basler Kantonalbank, war es heute Morgen ein schwerer Gang. Er musste vor den Medien seinen Rücktritt per Ende Jahr erklären und er begründete ihn so.
Ich glaube, ich habe zu stark vertraut in den letzten Jahren. Einerseits in interne Abklärungen, die wir gemacht haben, und andererseits auch in Personen.
Matter macht sich selbst also den Vorwurf, bei den Anlageaktivitäten der ASE Investment nicht genau hingeschaut und letztlich beide Augen zugedrückt zu haben. Anzeichen, dass die ASE nicht sauber Geschäfte, hatte es bereits im Januar 2010 gegeben. Die Basler Kantonalbank ließ sich damals aber von der ASE überzeugen, dass alles in Ordnung sei. Ans Tageslicht kam der mutmaßliche Betrug der ASE dann erst im März dieses Jahres. Ein Kunde der Basler Kantonalbank, der sein Vermögen von der ASE verwalten ließ, wies die Bank auf Unstimmigkeiten in einem Kontoauszug hin. Es zeigte sich rasch, dass die ASE den Kontoauszug gefälscht hatte. Möglich war dies, weil die Kunden der ASE die Kantonalbank instruiert hatten, sämtliche Korrespondenz direkt an die ASE zu schicken. Die ASE konnte so den Informationsfluss zu ihren Kunden kontrollieren und ihre eigenen, mutmaßlich kriminellen Handlungen verheimlichen. Andreas Albrecht, Präsident der Basler Kantonalbank, schüttete diesbezüglich Asche auf das Haupt der Bankführung.
Man hat nicht erkannt, dass das Schema, das hier gelaufen ist, offenbar, so müssen wir heute vermuten, trotz Unschuldsvermutung, offenbar der ASE dazu gedient hat, ihre eigenen Handlungen gegenüber ihren Kunden zu verschleiern. Die Systematik von dieser möglicherweise kriminellen Aktivität von der Firma ASE ist nicht erkannt worden.
Im Grundsatz verschob die ASE Gelder ihrer Kunden von Schweizer Frankenkonten auf Konten mit ausländischen Währungen oder auf Konten von anderen Banken. Am Ende des Jahres hatten die Kunden scheinbar einen Gewinn auf dem Konto, ohne dass die ASE diesen effektiv erzielt hatte. Wohin das Geld der Kunden wanderte, konnten die Untersuchungen der Basler Kantonalbank bisher nicht klären. Möglich ist, dass die Kundengelder teilweise bei Devisenspekulationen der ASE verloren gingen und teils in heute weitgehend wertlose Aktien investiert wurden. So wie es aussieht, kann die ASE ihren Kunden das Geld nicht zurückerstatten. Die Basler Kantonalbank will sich gegenüber ihren Kunden allerdings kulant zeigen und womöglich einen Teil ihrer Verluste decken. Allein bei den Kunden, die bei der Basler Kantonalbank ein Konto unterhielten, soll die ASE einen Schaden von rund 100 Millionen Franken verursacht haben. Rechnet man die Kunden anderer Banken hinzu, dürfte der Schaden noch weit höher liegen.
Der Chef der Basler Kantonalbank tritt also wegen dieser Geschichte zurück. Frage nun an Wirtschaftsredaktor Philipp Meyer. Kantonalbankchef Matter übernimmt ja die Gesamtverantwortung. Heißt das, er war nicht persönlich in die faulen Anlagegeschäfte involviert?
Soweit wir bis jetzt wissen, war Hans-Rudolf Matter zumindest nicht strafrechtlich schuldig im strafrechtlichen Sinne. Allerdings weiß man das noch nicht ganz so genau, denn die Untersuchungen der FINMA, der Finanzmarktaufsicht gegen die Bank, sind noch im Gang, wie auch die Strafuntersuchungen der Staatsanwaltschaft. Was wir einzig haben jetzt, ist dieser Bericht, den die Bank selbst organisiert hat. Verantwortung übernimmt Matter letztlich dafür, dass er die Private Banking Abteilung der Basler Kantonalbank in Zürich, das war ja oder ist eine Filiale in Zürich, nicht im Griff hatte. Zu lange hatte man sich in der Zentrale in Basel über die neuen Kundengelder und die guten Gewinne gefreut. Zu wenig wollte man wissen, woher diese Gelder eigentlich kamen, weder damals bei den amerikanischen Schwarzgeldkonten noch bei der ASE Investment AG. Zu spät hat Matter interveniert und die Mitarbeiter auch dann noch gewähren lassen, als diese in Zürich seine persönlichen Anweisungen missachtet haben.
Es dreht sich ja alles um die Vermögensverwalter dieser ASE. Wie kam es denn überhaupt zu dieser Zusammenarbeit mit der Basler Kantonalbank?
Nun, diese ASE ist nur einer von vielen kleinen unabhängigen Finanzverwaltern, mit denen die Bank zusammenarbeitet. Diese Finanzverwalter, die brauchen sogenannte Depotbanken, weil sie selbst nicht als Bank auftreten dürfen. Also eröffnen sie für ihre Kunden Konti bei anderen Banken, auf die dieser Verwalter dann aber alle Zugriffsvollmachten hat, also selbst agieren darf, ohne dass er den Kunden jedes Mal darüber informiert. Die Bank nahm in der Vergangenheit gerne solche Vermögensverwalter auf, wie andere Banken übrigens auch. Diese unabhängigen Vermögensverwalter bringen den Banken Kundengelder und handeln dann auch oft über die Bank, was zusätzlich Gebühren einbringt.
Unabhängige Vermögensverwalter, sagen Sie, wie gut oder eben nicht gut werden die von der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA überhaupt überwacht?
Ja, diese sind in der Vergangenheit eben ein bisschen zu unabhängig gewesen oft. Die Kontrolle ist nicht besonders gut oder war nicht besonders gut. Man versucht das zu ändern. Schwarze Schafe konnten deshalb recht einfach immer wieder ihr Unwesen treiben, speziell wenn sie noch so geschickt waren, wie das offenbar die ASE-Chefs hier taten, mit offenbar hoher krimineller Energie. Und deshalb kam es auch immer wieder zu größeren Skandalen, wie diesem jetzt bei der Basler Kantonalbank. Auch die BKB selbst gibt zu, dass sie das Risiko zu lasch eingeschätzt hat. Die Kontrollen intern in der Bank waren auch ungenügend. Sie wurden aber auch nicht angewiesen, genauer zu kontrollieren von eben extern. Wenn ein Kunde eine Vollmacht an einen externen Vermögensverwalter gibt, wird weder der Kunde gewarnt, noch wird der Vermögensverwalter genauer überprüft.
Der Chef Hans-Rudolf Matter tritt ja jetzt eben zurück. Aber was sind denn die weiteren Folgen für die Basler Kantonalbank?
Nun, wenn man im Kleinen schaut, werden 3 weitere Mitarbeiter gehen müssen und 4 verwarnt. Wenn man ein bisschen genauer noch hinschaut, sieht man, dass das Private Banking in Zürich nun an eine ganz enge Leine gelegt werden soll, weil die konnten in der Vergangenheit sich wirklich sehr breit bewegen. Die Kontrollen sollen enger werden, der Anteil Bonus am Lohn der Mitarbeiter soll kleiner werden, das heißt, das Risiko möglicherweise oder die Bereitschaft, risikoreiche Geschäfte einzugehen, könnte etwas kleiner werden. Dann werden die externen Vermögensverwalter ganz genau überprüft, sagt die Bank. Von einigen habe man sich auch bereits getrennt. Also da waren offenbar noch andere, die sich nicht so richtig an die Regeln gehalten haben. Genaueres weiß man noch nicht, wie groß der Reputationsschaden für die Bank sein wird. Das ist allerdings noch nicht klar, denn bisher sind noch keine Kundengelder, das sagt zumindest die BKB, wegen dieses Falles abgeflossen.
Wir haben jetzt immer von der Basler Kantonalbank gesprochen, aber auch andere Banken haben mit der ASE zusammengearbeitet. Zum Schluss ganz kurz, heißt das, der Skandal wird sich nun auf weitere Banken ausweiten?
Das muss man annehmen, genau weiß man es noch nicht. Dem Vernehmen nach hatte die ASE auch Konti bei der Zürcher und der Luzerner Kantonalbank, der Swissquote sowie bei der Saxon Bank. Genau geklärt ist das aber noch nicht. Geschätzt wird, dass die ASE bis zu 500 Millionen Franken verschwinden ließ. Viele Details werden wir allerdings erst erfahren, wenn die Untersuchungen der Finanzmarktaufsicht FINMA und die Strafuntersuchung abgeschlossen ist.
Besten Dank, Philipp Meyer. Früher waren die Alten die schwächsten Mitglieder unserer Gesellschaft. Heute fühlen sich die Jungen vor allem benachteiligt. Es gibt viel Reibungspunkte zwischen den Generationen. Der Sozialbericht 2012 hat das Zusammenleben von Alt und Jung genauer angeschaut. Er hat dunkle Seiten, aber auch Lichtblicke ausgemacht. Pascal Krauthammer.
Zuerst die erfreuliche Nachricht. Eine äußerst starke Verbindung über die Generation hinweg findet sich in der Familie. Das bestätigt der Sozialbericht 2012. Pasqualina Periquello, Mitherausgeberin des Sozialberichts.
Man schaut zueinander, man ist solidarisch. Großeltern hüten die Enkelkinder, helfen ihren eigenen Kindern finanziell, aber auch tagkräftig. Und Töchter pflegen ihre pflegebedürftigen Eltern und so weiter.
Soweit so gut, doch außerhalb der Familie leben die Generationen offenbar weitgehend aneinander vorbei. Viele Senioren fürchten die unbekannten Jugendlichen auf den Straßen und Plätzen. Dagegen hat die Hälfte der unter 30-Jährigen das Gefühl, dass sie benachteiligt würden, dass man den Senioren mehr Respekt solle und die Älteren auch beruflich bevorteile.
Ich denke, dass das eine Generationenfrage ist, die urlang und uralt ist, dass die jüngere Generation natürlich nicht die Einflussmöglichkeiten und das Lebenswissen hat, das die ältere Generation hat. Ich denke, dass das sich nicht ohne weiteres ändern wird. Deshalb ist es ganz wichtig, dass der Dialog zwischen den Generationen vermehrt stattfinden sollte.
Einen verstärkten Dialog zwischen Jungen und Älteren, wie es der Sozialbericht fordert, das will auch der 27-jährige David Roth, Präsident der Jungsozialisten. Der Sozialbericht stellt fest, dass die Schweiz bei den Sozialausgaben im europäischen Vergleich mit 45% am meisten für die Alten ausgibt. Bei den Ausgaben für die Jüngeren dagegen zeigt sich die Schweiz mit 5% klar knausriger als andere Länder. Vor diesem Hintergrund stellt auch Roth fest.
Die Armut im Alter, die ist sehr stark zurückgegangen, die wurde sehr gut bekämpft, wenn gleichzeitig die Jugendarbeitslosigkeit beispielsweise, dort wurden die Jugendlichen immer mehr allein gelassen. Und da müsste schon eine gewisse Generationssolidarität dann auch wieder zurücklaufen.
Mehrgenerationensolidarität, vor allem zur Sicherung der Sozialwerke, fordert auch der 22-jährige Maurus Zeyer, Co-Präsident der Jungfreisinnigen. Die Leistungen der Senioren respektiert er, dass sich viele Junge diskriminiert fühlen, kann er aber durchaus nachvollziehen, denn
die Alten beziehen immer mehr und die Jungen finanzieren sie und später wird es dann irgendwann große Probleme geben in den Sozialversicherungen.
Die Jungen sorgen sich um ihre Zukunft und hinterfragen die Leistungen an die Senioren. Die gut 50 Jahre ältere Angeline Fankhauser, früher SP-Nationalrätin, heute Vertreterin der Organisation Graue Panther, kann dies grundsätzlich nachvollziehen.
Vielleicht ist man im Alter jetzt mit der AHV eine Spur besser gesichert. Man verliert das Einkommen nicht mehr. Das ist der jetzige Zustand. Aber für das müssen wir zusammen kämpfen, dass die Jugendlichen auch Zugang zu Arbeit und zu Einkommen haben.
Mehr soziale Gerechtigkeit, diese Forderung, will die Graue Pantherin nicht als Konflikt zwischen Jung und Alt verstanden wissen, sondern als Auftrag an Gesellschaft und Politik.
Nun wechseln wir von der Schweiz in die USA. Es war die letzte Chance für Barack Obama und Mitt Romney, sich vor breitem Publikum im direkten Duell zu behaupten, im Kampf um den US-Präsidentensessel. In der Debatte zur Außenpolitik sah das Fernsehpublikum diese Nacht einen selbstbewussten und energischen Präsidenten.
The world needs a strong America and it is stronger now than when I came into office.
Die Welt brauche ein starkes Amerika und es sei heute stärker als bei seinem Amtsantritt, sagte Demokrat Obama. Falsch. Der Einfluss der USA in der Weltpolitik werde nicht größer, sondern verringere sich ständig, konterte der Republikaner Romney.
I look around the world, I don't see our influence growing around the world. I see our influence receding.
Als Präsident würde er eine härtere Gangart verfolgen, kündigte Romney an. Markige Töne der beiden also. Doch was bedeuten sie konkret? Was meint Romney mit einer härteren Gangart? Das fragte ich unseren US-Korrespondenten Max Ackermann.
Das ist eben unklar. Immer wenn es um konkrete Maßnahmen ging, skizzierte Romney eine ähnliche Politik, wie sie Präsident Obama verfolgt. Er will die US-Truppen bis Ende 2014 aus Afghanistan abziehen, so wie das Präsident Obama will. Er will Pakistan weiter finanziell unterstützen, genau wie der Präsident. Ein militärisches Eingreifen in Syrien kommt weder für Mitt Romney noch für Barack Obama in Frage. Und beide betonen unisono, dass sie Atomwaffen im Iran niemals akzeptieren würden.
Gab es denn gar keine Unterschiede?
Ja, im Falle von Iran gibt es einen kleinen Unterschied. Obama sagt, Iran dürfe unter keinen Umständen Atomwaffen besitzen. Für Mitt Romney ist die rote Linie schon überschritten, wenn der Iran theoretisch die Fähigkeit hat, Atomwaffen zu produzieren. Was aber dann geschehen würde, lässt er offen. Er weigerte sich auch, die Frage zu beantworten, wie er als Präsident reagieren würde, wenn Israel iranische Ziele angreifen würde.
Sie haben jetzt über viele Länder gesprochen, aber Europa kam gar nicht vor.
Nein, mit keiner Silbe wurde Europa erwähnt, auch andere Weltgegenden nicht, Afrika zum Beispiel, Lateinamerika kam nur ganz kurz vor. Fast die ganze Diskussion kreiste um den Nahen Osten, um Iran, um das Verhältnis zu China auch. Und das zeigt halt schon, wo die USA die Prioritäten setzen. Amerika schaut sehr viel mehr in den pazifischen Raum, nach Asien, als über den Atlantik, nach Europa.
Sie haben nun viel ähnliche oder sogar gleiche Positionen erwähnt von Obama und Romney. Aber man hat doch noch im Kopf, dass Romney mal noch ganz anders tönte. Er sagte beispielsweise, Russland sei die größte geopolitische Gefahr. Er wirkte so, wie wenn er im Kalten Krieg stecken geblieben wäre. Wo war denn dieser Romney?
Da muss man eben sehen, dass es zwei deutlich unterschiedliche Phasen in diesem Wahlkampf gibt. Zuerst musste Mitt Romney die Vorwahlen seiner Partei gewinnen und dort die rechte Basis überzeugen, die ihm gegenüber immer skeptisch war. Als das dann gelungen war, schwenkte Mitt Romney recht radikal um Richtung politischer Mitte, nicht nur, aber auch in der Außenpolitik, denn jetzt muss er die gemäßigten Wählerinnen und Wähler in der Mitte überzeugen. Dort werden die Wahlen entschieden. Das ist ganz normal im amerikanischen System. Umso erstaunlicher ist es, dass Präsident Obama von diesem Schwenker seines Konkurrenten überrascht schien in der ersten Debatte.
Das war ja nun die letzte Debatte. Wer hat denn gemäß den ersten Umfragen besser abgeschnitten?
Präsident Obama hat diese dritte Debatte klar gewonnen, da sind sich alle einig. Er war kämpferisch und doch präzis, aggressiv, aber doch auch präsidial. Fragt sich nur, was ihm das wirklich nützt.
Und was nützt es ihm?
Ich glaube, es nützt ihm nicht sehr viel. Die erste Debatte war aus Sicht von Präsident Obama wirklich eine Riesenschlappe. Damals wirkte er so lustlos, so uninteressiert, dass der schon fast Geschlagene mit Romney ein Comeback starten konnte. Ich glaube nicht, dass jetzt die zweite und die dritte Debatte daran noch viel ändern können. Das Rennen wird sehr, sehr knapp und es wird wahrscheinlich erst auf dem Zielstrich entschieden.
Sagt unser US-Korrespondent Max Ackermann. Alltag, den gibt es in Tunesien, auch beinahe 2 Jahre nach dem Sturz der Diktatur Ben Ali, nicht. Noch immer regiert eine Übergangsregierung, gewählt von einem provisorischen Parlament. Und noch immer herrscht offiziell der Ausnahmezustand. Auch bei Polizei und Justiz liegt vieles im Argen, wie ein Bericht von Amnesty International zeigt. Auslandredaktor Daniel Voll.
Ein Schritt nach vorn, zwei zurück, heißt der Bericht von Amnesty International im Titel. Denn unmittelbar nach der Revolution habe die Übergangsregierung internationale Menschenrechtsabkommen unterzeichnet, habe politische Gefangene entlassen und Gesetze zur Pressefreiheit verabschiedet. Ein Schritt nach vorn also. Doch inzwischen werde die Meinungsfreiheit von Künstlern und Journalisten wieder eingeschränkt. Regierungskritiker würden bedroht und in den Gefängnissen werde wieder gefoltert. Ein Rückschritt in die Zeit der Diktatur Ben Ali. Dies sei kein Zufall, sagt zum Beispiel Rida Keffi vom tunesischen Online-Portal Capitalis. Schließlich hätte die Regierung den Polizei- und Justizapparat aus der Diktatur übernommen, zum Teil mit den gleichen Leuten.
Ils ont repris l'appareil, l'appareil de la police, l'appareil de la justice, l'appareil administratif. Parfois, ils ont même recyclé les mêmes hommes qui travaillent avec Ben Ali. Bien entendu, parce qu'il avait besoin aussi peut-être des mêmes pratiques.
Scharf kritisiert Amnesty auch Versuche der größten Regierungspartei INADA in der neuen Verfassung, die Meinungsfreiheit einzuschränken und zum Beispiel religionskritische Äußerungen zu bestrafen. Lasch dagegen sei die Regierung gegenüber radikalen Salafisten, die immer wieder brutal gegen Andersdenkende vorgehen. Ein Beispiel dafür wäre auch der Sturm auf die amerikanische Botschaft im September, bei dem sich die Polizei zurückhielt. Regierungskritiker wie der Oppositionspolitiker Tariq Shabouni sehen dahinter allerdings auch eine bewusste Strategie von INADA, die der Öffentlichkeit die Salafisten als Drohbild vorführe.
INADA a voulu face à l'opinion publique nationale et internationale jouer des salafistes comme épouvantail.
Damit präsentiere sich die islamistische Partei als gemäßigte Kraft und versuche in abgeschwächter Form ihre religiös motivierten Forderungen durchzusetzen.
Es ist 3:01. Weidende Kühe gehören zur Schweiz wie das Matterhorn. Weidende Gänse dagegen sind eine Seltenheit. Und dies, obwohl Gänse eines mindestens so gut können wie die Kühe. Die Wiesenlandschaft gestalten. Aus diesem Grund weidet im Oberengadin seit diesem Sommer eine Gänseherde. Sie sorgt auf einem Flachmoor für den perfekten Schnitt und dafür, dass das Gebiet nicht verbuscht. Silvio Liechti hat das schnatternde Pilotprojekt besucht.
Es hat geschneit über Nacht, doch das scheint den 12 Gänsen nichts auszumachen. Sie watscheln über die Weide, bleiben stehen, tauchen mit ihren Schnäbeln in die Schneedecke und zupfen ein paar Grashalme aus dem Boden. Marcel Züger macht ein paar Schritte auf die Tiere zu. Er ist Schutzgebietsverantwortlicher von Pro Natura Graubünden und betreut dieses Projekt. Mit seinem Schuh wischt er über den Boden, bis das Gras zum Vorschein kommt.
Hier sieht man jetzt, wo sie abgefressen haben. Es ist wirklich ein sauberer Kurzhaarschnitt, den sie hier eigentlich dem Gebiet verpasst haben. Und früher war das wirklich vielleicht 30, 40 Zentimeter hoch, ganz verfilztes, altes, hartes Gras, das hier gewachsen ist.
Die Tiere haben in den letzten Monaten also ihren Job gemacht. Marcel Züger ist zufrieden. Sein Blick schweift über das Moor. Würde man nichts machen, würde das Gebiet verbuschen und irgendwann wäre hier Wald.
Viele Tiere und Pflanzen, die in diesen offenen Landschaften leben, würden verschwinden. Und auch für den Menschen, denke ich, würde der Erlebniswert einer solchen Landschaft stark abnehmen.
Plötzlich werden die Gänse unruhig. Eine Frau nähert sich der Weide. Dicke Winterjacke und Regenschirm. Es ist Emerita Pollin, die Bäuerin vom Hof nebenan. Im Auftrag von Pro Natura schaut sie zu den Gänsen und bringt sie jeweils über Nacht in einen braunen Bauwagen, der als Stall dient. Ihr seien die Tiere sehr ans Herz gewachsen, erzählt sie.
Intensiv ist immer etwas los. Aber ja, man freut sich, sie sind gewachsen, sind schön. Seit dem Juni haben wir sie da. Zuerst mal 9 und dann noch mal 3 dazu. Und jetzt gedeihen sie und kennen mich. Wenn ich sie rufe, das sind meine Clementine. Clementine, wie, 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 wie. Ciao. Ja.
Marcel Züger geht ein paar Schritte. Doch das ist gar nicht so einfach, denn das Flachmoor hier bei Sameden ähnelt einer Buckelpiste. Dicke, harte Grasbüschel ragen aus der Erde und genau das sei das Problem, erklärt Züger. Früher, als die Bauern diese Weide noch gemäht hatten, war das Gebiet flach. Erst seit das Moor sich selbst überlassen wurde, sieht es hier so aus. Buckliger Untergrund, stoppliges Gras, zu viel für die Kuh von heute und moderne Mähmaschinen. Um das Gebiet vor der Verbuschung zu retten, musste also eine andere Lösung her.
Die Gänse sind ideal, weil sie zum einen dieses raue Gras fressen und weil sie gut durch das Gelände kommen. Also das heißt, sie selbst können sich darin bewegen und sie schädigen auch den Boden nicht.
Im Gegensatz zu Kühen sinken die Gänse im sumpfigen Boden also auch nicht ein. In Sameden wird eine seltene Gänserasse eingesetzt, die Diepholzer Gans. Sie ist sehr robust und kommt mit dem Futter hier gut zurecht. Die Idee mit weidenden Gänsen ist nicht neu. Im Gegenteil, es ist etwas sehr Altes, nur sei es über Jahrzehnte in Vergessenheit geraten, sagt Marcel Züger.
In der Beschäftigung mit diesen alten Bewirtschaftungsmethoden sind wir auf diese Gänse gestoßen und haben dann auch festgestellt, dass es sehr große Gänseherden gab, die manchmal Hunderte oder sogar bis zu 1000 Tiere umfassen und hatten uns entschlossen, einen Versuch in diese Richtung hier zu starten.
Marcel Züger blickt zum Bauwagen. Dort haben sich alle 12 Gänse versammelt und schnattern um die Wette. Das Projekt sei in dieser Form einzigartig in der Schweiz, sagt er. In den nächsten Jahren hofft Pro Natura auf Nachwuchs bei der Herde in Sameden. Bis zu 150 Tiere könnten dereinst für den Erhalt des Flachmoors sorgen.
Silvio Liechti aus dem Oberengadin. Wie die Generationen harmonieren oder eben nicht, ist Thema bald im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Miriam Knecht.
Der Chef der Basler Kantonalbank, Hans-Rudolf Matter, nimmt den Hut. Er reagiert damit auf den mutmaßlichen Anlagebetrug um die Ase Investment AG, mit der die Basler Kantonalbank zusammengearbeitet hat. In der Schweiz leben alt und jung aneinander vorbei. Das zeigt der Sozialbericht 2012. Vielen älteren Leuten sind die Jungen suspekt. Diese wiederum fühlen sich gegenüber der älteren Generation diskriminiert. Zum ersten Mal seit der Machtübernahme der Hamas hat ein Staatsoberhaupt den Gazastreifen besucht, und zwar der Emir von Katar. Dieser hat den Palästinensern neue Hilfsprojekte versprochen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.